Hallo, hier ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann. Bah!
Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Catch Club zu einer neuen Folge des Independent Circuits. Wir sind heute mit einer neuen Show, mit einer neuen Promotion am Start und zwar Terminus. Und ja, das ist kein neuer Transformers, sondern das ist die neue Promotion von und mit Jonathan Gresham und Baron Black. Terminus Modern Age Grappling. Und ich habe dazu natürlich an meiner Seite meine werten Kollegen. Zum einen meinen Buddy von 10 Jahren, das Love Child von Masha Slamovic und Borat. Hier ist wieder.
Ich liebe dich, mein Freund.
Mit Borat hast du mich gerade gekriegt. Und ich dachte mir, wen kramt er jetzt für Marsha raus? Und er guckt auf Borat, ey.
Ich hab schon mit Slate gerechnet, aber fucking Borat.
Ja, ich wollte jetzt zwei russische, was russisches nehmen. Gut, Borat Kasachstan, aber ist ja alles das gleiche.
Herrlich, ich liebe dich, danke, ja.
Ja, ich liebe dich auch, danke. Und ihr habt ihn gerade auch schon gehört. Hier ist er, der, das Braunschweiger Wappentier. Hier ist Marcel.
Moin.
Seit wann bist du Löwe, Bruder?
Ich weiß es nicht, wann ich auf einmal im August geboren wurde, aber es war, als ich das jetzt mal geguckt habe, also vor der Aufnahme auf dem Klo, sah ich auch noch sehr menschlich aus, aber wer weiß, was noch kommt. Der Abend ist noch jung.
So, Jungs, Jonathan Gresham hat gesagt, mir reicht es nicht, einer der besten Wrestler der Welt zu sein, ich mache jetzt so eine Promotion auf und hat sich dafür seinen Kumpel und Premium-Jobber bei AW Dark Elevation dazu genommen, nämlich Baron Black. Und dann haben die beiden zusammen Terminus gegründet. Wisst ihr die Bedeutung hinter des Namens Terminus?
Nö.
Er hat im Blowner Podcast erwähnt.
Korrekt.
Irgendwas mit, dass irgendwas aus der Ecke da auch irgendwie Terminus hieß und er fand das dann passend oder sowas.
Ja, also die Show findet ja in Atlanta statt.
Genau, da kommen die beiden ja auch her.
Genau, beziehungsweise der Sinn der Promotion ist eigentlich auch so ein bisschen Atlanta halt wieder zu so einem Hotbed fürs Wrestling zu machen. Und Terminus ist ein alter Begriff für die Stadt Atlanta erst im 18. Jahrhundert. Ist halt ein Begriff dafür. Es gibt auch in der Serie The Walking Dead, falls ihr die gesehen habt, gibt es...
Ich habe 2 Staffeln ausgehalten, habe danach The Boring Dead getauft und nie wieder angefasst.
Die Serie spielt ja am Anfang auch so in der Gegend von Atlanta und Kentucky ein bisschen. Da gibt es auch so einen Zufluchtsort in der Nähe von Atlanta, der Terminus heißt. Und daher habe ich die Brücke geschlagen und genau das, was du gerade meinst, die Erklärung, woher der Name stammt, hat dann Jonathan Gresham auch im Blunder-Podcast erzählt. Das dazu, so rum. Genau, hat noch den Unternamen Modern Age Grappling, so ein bisschen, ne, geht viel in die Richtung, wie auch Jonathan Gresham wrestelt. Baron Black eher weniger. Aber, naja, die sind halt Freunde und promoten das Ding zusammen. Ist auch, denke ich, vollkommen okay, würde ich sagen.
Die haben auch einige besondere Regeln im Vergleich zum...
Die habe ich auch aufgemacht.
Zum klassischen Match.
Ja,
ich tatsächlich auch gerade.
Dann, Marcel, du hast das angeschnitten. Dann erzähl uns doch bitte, worum es bei Terminus geht bezüglich der Regeln.
Na, also, Terminus hat ein Sheet veröffentlicht mit Regeln, die wir so aus dem Wrestling nicht unbedingt kennen. Ich lese einfach mal vor. Der erste Teil ist: All matches must be won by pin, submission, KO or DQ. Außer es gibt eine andere Stipulation. Klassiker, kennen wir. Es gibt strenge Time Limits. In Singles sowie Tag und Multiman gibt es 15 Minuten Time Limit. Bei Championship Matches 20. Es gibt aber auch eine Overtime, also eine Nachspielzeit, die, wenn das Time Limit halt enforced wird, also 15 Minuten Time Limit, dann gibt es nochmal 90 Sekunden oben drauf. Allerdings erst, wenn beide Wrestler wieder stehen, gegenüberstehen, ne? So wie wenn beim Boxer einer angezählt wird, erst wenn beide wieder stehen, kann es losgehen. Oder wie das Match halt auch generell angeläutet wird. Wenn das auch nicht passt, dann Draw. Dann gibt es sogenannte DQ-Criterias, also Disqualifikationskriterien. 2 technische Fouls, dazu kommen wir gleich. Die Benutzung eines Foreign Objects, ne, klassisch Stuhl, keine Ahnung, Schlagring, was auch immer. Oder Outside Interference. Das ist alles ja, finde ich, soweit erstmal noch nichts Besonderes, außer vielleicht diese Overtime-Regelung. No. Aber kommen wir zu den technischen Fouls. Die erste davon ist Throwing Opponent Over the Top Rope. Also klassisch Gegner aus dem Ring werfen übers oberste Seil ist ein technisches Foul.
Die WCW aus den frühen 90ern, die haben angerufen, die hätten gerne ihre Stipulation wieder.
Ich habe es gelesen und war so, jawohl, WCW, du lebst immer noch.
Ja, ja, wobei ich finde irgendwie so, ja, auf der einen Seite ist es irgendwo nicht wirklich fair und nicht wirklich Sportsmensch, die Gegner aus dem Ring zu werfen. Aber wenn, dann sag doch bitte einfach generell aus dem Ring werfen und nicht nur übers oberste Ringseil, weil ich kann den Gegner halt auch einfach übers zweite werfen.
Ja, hat nur keiner Moves gesagt.
Ja, dazu kommen wir später auch noch. Dann gibt es einen 10-Second Top Rope Count. Also wenn du auf oberste Ringseil kletterst, darfst du maximal 10 Sekunden drauf rumhängen. Dann den 5-Count Rope bzw. Corner Break. Also auf gut Deutsch gesagt, darfst du deine Submission so lange durchziehen, wie dieser 5-Count halt eben ausgeführt wird. Nur danach wirst du halt dafür disqualifiziert. Absichtlicher physischer Kontakt mit dem Referee. Absichtlicher Low Blow. Absichtliches in die Nase, in die Augen pieksen oder Fishhooking, also wenn du so quasi die Nase nach oben ziehst. An den Haaren ziehen, spucken oder mit der geschlossenen Faust zuschlagen.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, du darfst deinem Gegner zweimal in die Eier treten, bevor du disqualifiziert wirst, im Gegensatz zu...
Nein, einmal.
Ja, du darfst ihm einmal in die Eier treten und beim zweiten Mal wirst du disqualifiziert. Also, ja. Aber hast du ja, also das heißt, du hast quasi einen Schlag frei.
Genau.
Wenn du keine anderen technischen Fouls machst, natürlich, ne?
Natürlich, theoretisch einmal dürftest du, aber danach, ja.
Ja, was ja auch ein bisschen komisch ist, weil im normalen Wrestling wirst du halt sofort disqualifiziert für sowas. Aber okay.
Ja. Der Referee entscheidet logischerweise, ob es ein technisches Foul war oder nicht.
Klar.
Countouts sind an der Stelle nur 5 Sekunden. Und wenn du eine Waffe einsetzt, resultiert das nicht nur in der unverzüglichen Disqualifikation, sondern auch im Ausschluss von Terminus. Außer logischerweise, man hat sich zu einem No-DQ-Match oder zu einem, keine Ahnung, Stühle-sind-okay-Match geeignet.
Ja, das ist ja quasi die Überregel. Diese Regeln gelten quasi ja nur, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Also das sind so die Standard-Terminus-Regeln quasi. Beziehungsweise während der Show hat man es ja ein bisschen anders gemacht. Man hat dann immer gesagt, okay, das ist jetzt ein Titelmatch von Ring of Honor oder von Impact, also gelten hier halt die Regeln von den jeweiligen Promotions.
Genau, das hätte ich jetzt auch noch erwähnt, dass wir das mehrfach erwähnt haben, ne, beim Digital Media Title Match und auch beim RH Championship Match oder bei den Championship Matches gelten halt die Regeln der Promotion, die diesen Titel hält oder der Titel gehört.
Genau.
Eigentlich finde ich tatsächlich ganz spannend, das mal so zu machen. Entschuldigung. Weil es halt dem Ganzen einen anderen Anstrich gibt und nicht einfach nur, jo, wir sind jetzt übrigens Terminus, wir machen jetzt ja auch Shows in Atlanta, sondern hier, wir haben noch eigene Regeln, etwas, was uns abhebt von der Masse.
Ja, du hast direkt halt ein großes Alleinstellungsmerkmal für dich.
Genau. Und es passt halt auch tatsächlich sehr, sehr gut zu Jonathan Gresham, der seinen Titel ja eigentlich nur unter Pure Rules verteidigt. Mal gucken, wie er das dann am 1. April macht. Das werden wir sehen, aber...
Na, ich finde das jetzt am Sonntag gegen Black Christian auch sehr interessant.
Ist das als Pure Rules Match angekündigt?
Noch nicht, nee. Hm.
Ich könnte auch davon ausgehen, dass es keins wird, weil, um mal vorwegzugreifen, das Match gegen Tukul bei GCW war ja auch keins.
Stimmt.
Weil man es begründet hat so, es ist kein Pure Rules, weil es halt vorher schon das Match announced war, bevor es zum Titelmatch quasi gemacht worden ist und bevor das halt dazu geaddet worden ist mit den Pure Rules.
Mm.
Ist ja... Ist auch okay, GCW brauche ich jetzt unbedingt nicht in Top Heroes zu sehen, wenn ich ehrlich bin, aber egal.
Wäre aber mal interessant, wie das Publikum darauf reagiert.
Das ist
ob korrekt. Die da mitgehen, ob die das feiern oder ob die sagen so, Alter Leute,
nee, da gab's ja.
Wir wollen Stühle, wir wollen Gewalt.
Da gab's ja bei der Show davor im Dezember AJ Gray gegen Jonathan Gresham in Pure Rules. Ich hatte da richtig Spaß dran. AJ Gray nicht so.
Oh Wunder.
Aber nee, das war auf jeden Fall. Also ich fand's cool. Es liegt halt auch an den zwei Wrestlern einfach. Und du GCW-Crowd kannst du da eh nicht so lesen teilweise. Aber es ist ein anderes Thema für gleich.
Ja. Würdest du noch irgendwas zu dem Ruleset sagen oder so, Dieter?
Nö, ihr habt alles erwähnt. Ich, wie gesagt, ich find's auch super spannend. Und gleich kommen wir noch zu einer interessanten Matchart. Und ja.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Show. War ein nettes kleines Venue, würde ich sagen. Man hatte wohl sehr Probleme damit, weil zu der Zeit in Atlanta wohl ein fetter Schneesturm gestartet ist.
Ja, das wirkte wie so eine, wie heißt das in den USA?
Bingo.
So ein Community Center. Ah, yeah. Was sie halt in den Vierteln haben, wo da halt irgendwie, keine Ahnung, welche Versammlungen stattfinden normalerweise.
Ja, genau.
Wir lernen unseren Jobs!
Ja, tatsächlich, du hast...
Sie haben es ja sogar im Kommentar erwähnt, so, keine Ahnung, warum es auf einmal in Atlanta schneit. Alle haben plötzlich das Autofahren verlernt, weil es, glaube ich, in Atlanta selten so ein Wetter ist.
Ja, so habe ich es auch verstanden. Ja. Josh Alexander, der Ehrenmann, hat dann sogar seinen Flug verpasst und ist dann 14 Stunden von Kanada nach Atlanta gefahren, damit er den Main Event worken kann. Also guter Mann an der Stelle.
Du, das ist einfach voll gut, Wrestler, fertig.
Ist so.
Vor allem das Schlimme ist ja bei ihm, der hat das ja bis vor einem halben Jahr noch als Teilzeit-Wrestler genauso gemacht.
Ja, der ist ja vor ein paar Jahren, vor ein paar Monaten hat er doch erst gesagt, ich mach das jetzt Fulltime.
Ja,
hat seinen Job auf den Bau geschmissen.
Mega krass. Ja, der will jetzt ja sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, in die USA ziehen und hat gefragt nach Empfehlungen, wo er denn hinziehen soll oder kann.
Soll man nach Jacksonville ziehen?
Gerne.
Ja, ganz, ich glaube, wenn ich es richtig auch aus dem Young Bucks Buch richtig in Erinnerung habe, geht an der Ostküste halt auch mehr als an der Westküste.
Ja.
Also macht's halt Sinn, dann halt auch in die Richtung Florida und Co. zu ziehen. Ah, hast du geiles Wetter, das ganze Jahr über. Und du hast halt mehr Möglichkeiten zu arbeiten.
Ja, ist richtig.
Ja, das sowieso. Mal gucken, Nashville oder so war wahrscheinlich auch eine Option, weil er ja für Impact arbeitet.
Und ja, aber willst du in eine Stadt ziehen, wo sonst wenig geht für dich? Da fliege ich doch lieber einmal im Monat oder alle anderthalb Monate nach Nashville hoch für die Tapings.
Ja, natürlich, klar.
Florida oder so oder Kalifornien wäre halt schon cooler.
Ja, klar. Aber der ist halt auch Kanal, die auch mit der Hitze war. Klarkommt, ne? Nein.
Jeder muss sich an Sachen gewöhnen.
Stimmt, ja, das wird ja auch okay sein und ist ja im Endeffekt auch egal, wo der dann hinzieht. Wir sehen ihn da sowieso catchen, dann online oder sowas, also. Ne?
Ich wollte da hinfahren.
Gerne, dann nimmst du uns aber mit, du
egoistisches Schwein.
Gut, ich würde sagen, fangen wir an. Die Short wurde dann eröffnet mit dem ersten Kampf. Und zwar der Pure Wrestling Champion von Ring of Honor. Der Titel stand nicht auf dem Spiel, aber der Champion war dabei. Nämlich Josh the Goods Woods, so rum. Traf auf den AW-Wrestler Lee Moriarty. Marcel, let's go, fang an.
Wie zu erwarten, eigentlich ein sehr, sehr technisches Match. So direkt vom Start extrem viel Chain Wrestling hatte ich das Gefühl. Beide auf jeden Fall mit einem guten Armfetisch. Also beide hatten den Plan, wir gehen direkt auf Arme. Hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich hatte damit meinen Spaß, diese knapp 9 Minuten. War eines der besten Matches des Abends, wie ich fand.
Stimmt zu.
Und das Finish, so dieser European Clutch, fand ich richtig geil.
Ja,
das passt auch sehr zu diesem technischen Ansatz, den die für das Match gewählt haben. Mochte ich.
Ja, mochte ich auch. Ich mache einfach mal weiter. Nee, bitte. War auch somit mein liebstes Match an dem Abend. Ging gut ab, so zu Beginn. Und auf jeden Fall sehe ich beide sehr gerne. Woods, mal gucken, was bei dem jetzt so geht. Dadurch, dass Ring of Honor ja jetzt erstmal bis zum 1. April ja auch erstmal Pause hat. Wo man den mal so sieht. Lee Moriarty ist ja bei AEW am Start, also... Was ich bei Josh Woods sehr interessant finde, was mir gar nicht bewusst war,
sehe ich jetzt gerade erst, weil ich auf seinem Account bin. Der wurde ja ausgebildet im Performance Center.
Ach, okay.
Wer?
Josh Woods wurde ausgebildet im Performance Center, ja.
Ja gut, der ist ja, glaube ich, auch, kommt aus dem Ring ursprünglich.
Genau, kommt aus dem Ring, hat 14 mit dem Training angefangen, hatte 2015 seine ersten Matches. Ja, und ist dann, war dann 2 Jahre bei der WWE und ist dann in die Indies gegangen.
Ach, lol.
Oh. Ist so eine gute Grundlage.
Definitiv.
Ja, solange er nicht Gunther heißen muss.
Oh, immer noch besser, dass Kyle O'Reilly das einfach vor 2 Jahren getwittert hat, Alter.
ich fand
das... Zweiter Weihnachtstag 2019, ja, mit den Imperiumpas Lumpas. Irgendwelche deutschen Volkssätze aufführen. Ich warte wirklich nur darauf, dass Bartel und
Eichner.
Ja, ist der Eichner halt wirklich demnächst irgendwelche Fortnite-Tänze im Ring machen oder sowas.
Oh Gott.
Ich hoffe, darüber muss ich einfach nie reden. Danke.
Ja, besser ist es vielleicht. So, ich fand das Match auch echt gut. Das war für mich so, okay, wenn ich mir ein Match vorstellen müsste, wie es sein soll, unter dem, was wir über Terminus wissen, dann ist es das Match. Also das Match ist das, was für mich diese Promotion so nach dem ersten Eindruck ausmacht. Das ist das, was ich bei so einer Promotion, wo ich so höre, mit Modern Age Grappling, sowas, das stelle ich mir darunter vor, wenn ich an Terminus denke. Dann ist das Match, dann entspricht das Match den Vorstellungen, was ich von dieser Promotion habe. Von daher perfekt als Opener gewählt. Ich würde auch sagen, war eins mit der besseren Matches am Abend. Das ist halt das Schöne, durch diese ganzen Zeitlimits haben die alle so angenehme Zeiten. Kein Match ging über 20 Minuten und nur der Main Event ging länger als eine Viertelstunde. Also perfekt, mega gut.
Die Show insgesamt ging auch nur knapp 2,5 Stunden.
Ja.
Auch wenn das VOD irgendwie 4,5 ist, aber ich denke mal, das kommt halt dadurch, dass sie halt verspätet angefangen haben, der Stream aber schon gestartet war und dann, hast du gesagt, die da irgendwelche Interviews gezeigt haben?
Ja, genau, es waren Interviews, kurze Clips, genau.
Ja, da waren ja irgendwie noch Chuck D und Faye Jackson irgendwie als Backstage-Reporter
unterwegs. Ja, genau, das war ja auch angekündigt, dass die das machen.
Ja.
Ich muss wahrscheinlich ein bisschen Zeit überbrücken, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute es zur Show schaffen.
Ja, oder so. Wahrscheinlich. Ist halt eine.
Oder dass Josh Alexander ankommt.
Ja, ist halt eine scheiß Situation, wenn du irgendwie sonst nie mit Schnee zu kämpfen hast und auf einmal bricht da so ein scheiß Schneesturm aus, ne?
Ja. Wie war das? Gibt es eine schöne Story vom ehemaligen Fußballspieler DD. Der ist Brasilianer, der hat in Dortmund gespielt. Und in seinem ersten Jahr in Dortmund hat es angefangen zu schneien und er kannte das nicht. Also er kannte halt legit keinen Schnee. Und er hat dann den damaligen Trainer angerufen und hat gefragt, was soll er denn jetzt machen? Hier kommt irgendwelches weißes Zeug vom Himmel. Also, so ungefähr so stelle ich mir halt die ganze Stadt Atlanta vor, als es angefangen hat zu schneien.
Ja, wahrscheinlich. Und Gresham so, ja, scheiße, dem ging der Schnee dann wahrscheinlich bis unter den Hals. so, ja, scheiße, was mache ich jetzt?
Du, aber es hat doch nicht bis zu den Knien geschneit, also.
Nee, nur bis
ich
zu
weiß
den
nicht, wie
Füßen, aber Gresham ist halt... Nein.
Wie hart der Schnee
runtergefallen ist. Keine Ahnung, aber muss schon irgendwie hart gewesen sein. Naja, ist ja auch egal. Wie gesagt, als Opener ziemlich nice. Ich liebe Eli Moriarty. Wie gesagt, schönes Finish, hast du ja eben auch schon gesagt, Marcel, mit dem Zack Sabre-esken European Clutch. Sehr schön. Guter, solider Opener, würde ich sagen.
Yes.
Ging dann weiter mit der ersten besonderen Stipulation. Dem Terminal Eliminator 4-Way. Naja, also basically ein Fatal 4-Way Elimination Match. Mit Tag-Regeln. Und zwar traf JDX auf Adam Priest, auf Hector Invictus Cash und auf den AEW-Wrestler Daniel Garcia. Ja, ich fand's okay. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von Four-Ways mit Tags, muss ich gestehen. Auch wenn ich sagen muss, dass es hier gepasst hat zu diesem ganzen Terminus Rule-Set, da finde ich das immer irgendwie, glaube ich, besser, wenn es dann irgendwie so zu so One-on-One-Action irgendwie bleibt. Und dadurch hat es halt irgendwie dann doch gepasst mit den Tags.
Und dadurch kann der Ref das ja auch vernünftig enforcen, ne?
Genau.
So, weil wenn du dich gerade auf eine Sache konzentrierst, dann kannst du an der anderen Ecke des Rings einfach einen Faustschlag ausführen. Wie soll der Ref das sehen?
Richtig.
Wenn er gerade, keine Ahnung, sich anguckt, wie Garcia Adam Priest in der Submission hat, dann muss er darauf achten, ob der tappt oder nicht. Ja, dann schlägst du halt das JDX mal eben kurz zu.
Genau, und von daher hat es halt gepasst. Ich bin generell halt persönlich kein großer Fan von diesen Tag, aber wie gesagt, hier hat es gepasst. War auch ganz nett, Garcia hier so ein bisschen den Heel geworkt, der dann erst das Match starten wollte und sich dann direkt wieder ausgewechselt hat. Am Ende auch eine schöne Tag-Sequenz, wo er und ich glaube, es waren Invictus Cash, sich gegenseitig quasi nur gechoppt haben, um sich wieder auszuwechseln.
So herrlich.
Ja. Das,
und dann einfach im Ring stehen geblieben sind und Adam Priest dahin kam und die dann beide gedingst hat, ja.
Genau. Das war ganz cool. Ansonsten war es ein bisschen, also es hat relativ dafür, dass das Match, also für die Matchzeit in der Relation, hat es relativ lang gedauert, bis die erste Elimination kam und dann hat es uns am Ende gefühlt so ein bisschen halt gerusht, weil wegen dem Zeitlimit dann halt auch und so. Auch muss man, kann man noch ganz kurz sagen, dass das Zeitlimit stand immer für die VOD-Zuschauer immer da, das ist auch immer ganz hilfreich, finde ich.
Auch wenn sie an der Grafik nochmal fallen können, also da können sie nochmal jemanden drüber gucken lassen,
ja,
der Grafiker ist.
Die Production selber war ja jetzt auch nicht top tun. Also die war, da war jetzt keine Problem, aber der hätte ja auch besser sein können. Aber mein Gott, das war die erste Show, also, ne?
Wie hat es jemand bei Cagematch in den Kommentaren geschrieben, die Production war indie as fuck?
Also. Flosch ja. Von Cagematch Grüße, der hat gesagt, ja, 2003er Indie-Show, ne?
Ja, also finde beide Aussagen von euch jetzt gerade sehr, sehr passend dazu. Aber Dieter, erzähl du doch gerne deine Eindrücke zum Match, bitte.
Ich mochte diese Regel. Ich habe ehrlich gesagt noch nie, vielleicht schon mal, aber jetzt in Erinnerung gar nicht noch so ein Match gesehen, so ein Eliminator 4-Way, wo sich das quasi so runter subtrahiert hat, mit vor allem mit den Tech Rules. Und nö, ich mochte das, wie du auch sagtest, mit den Leuten und mit der Story hat Sinn gemacht, also wie die das Match angegangen sind. Das mit der Zeit fiel mir auch beim Gucken auf. Da war ich so, krass. Aber wie gesagt, dass man da eine Zeit, eine Grafik hat, das mag ich auch sehr gerne. Und ich muss halt sagen, dass jedes Match 15 Minuten Time Limit hat. Und 20 Minuten dann so Championship Bounce, das finde ich so angenehm.
Also wirklich, das war echt gut. Das ist auch ein sehr gut, positiver Punkt. Keine Matches unnötig in die Länge gezogen. Also ich habe ja nichts gegen lange Matches, aber das war halt angenehm, dass du halt wirklich jedes Match hattest. Wie gesagt, nur der Main Event war über 15 Minuten und trotzdem immer noch unter 20. Das ist halt echt gut.
Ja, wunderbar. Und genau. Und dann kann ich jetzt gerade mal kurz eine Side Note machen.
Bitteschön.
Wie fandet ihr die Kommentatoren?
Super.
Mittelmäßig. Also, ja, waren halt da.
Ja, gut. Ich fand es soweit okay, das waren ja Lenny Leonard und Dave Prazak.
Dave Prazak, bester Mann.
Genau, und du merkst halt, also du hast halt schon gemerkt, dass die beiden sich halt kennen und dass die halt öfter zusammengearbeitet schon haben. Also ich fand es soweit ganz gut, also ich habe jetzt irgendwie nichts Negatives zu berichten oder sowas halt. Das sind halt auch zwei Leute, die gut Ahnung vom Wrestling haben. Von daher, ich fand's alright.
Deswegen, mittelmäßig ist halt auch nicht als schlecht oder als gut gemeint, sondern einfach, sie waren da, sie haben mich nicht gestört, sie haben dem jetzt aber auch nichts hinzugefügt, was dass ich sage, boah, die geilsten Kommentatoren der Welt.
Nein, ja. Nein, das natürlich nicht. Ne,
aber so war das gemeint, ich wollte es nur
ja, aufklären. Ja, gut. Nee, wie gesagt, ich mochte die auch, ich sag mal so, wenn GCW die beiden dauerhaft hätte, hätte GCW ein Problem weniger.
Genau das, danke.
deswegen, go. Ja, nö, sonst, Match mochte ich sehr und waren zwei gute, solide Matches zu Beginn auf jeden Fall.
Ja, ich mag ja, muss ich sagen, Entschuldigung, Marcel, du darfst gleich auch natürlich deine Meinung zum Match sagen. Ich muss sagen, mir gefiel Invictus Cash ganz gut eigentlich.
Wollte ich auch gerade sagen.
Den mochte ich, der erinnert mich tatsächlich ein bisschen an einen sehr jungen Tyler Bate vom Stil und von der Art und Weise, wie er sich bewegt. Hat mich das sehr an den jungen Tyler Bate erinnert, also zu seinen Anfangszeiten noch, bevor er halt so richtig Fame im UK war und sowas, so, ich sag mal, so sein zweites, drittes WXW-Jahr.
Ja.
Sieht tatsächlich vom Look ihm auch ein bisschen ähnlich aus mit dem Haircut und so weiter, aber auch vom Stil hat mich sehr erinnert, aber stand ja auch auf der Grafik. Das war, fand ich auch ganz schön, dass neben der Grafik, wo dann halt der Name stand, gab es doch so bei manchen, ich glaube, das gab es nicht bei allen. Weil,
so Tale of the Tapes.
Genau, so Tales of the Tapes mit Größe, Gewicht, Herkunft und auch zum Beispiel so ein bisschen der
Wrestling-Stil.
Wobei, bei einigen würde ich da nicht so ganz zustimmen, aber da kommen wir beim Moments-Title-Match gleich zu.
Wollte ich gerade sagen, auch bei einem anderen Match, da war ich auch so...
Aber das war eigentlich ganz cool, dass man das so gemacht hat, fand ich.
Definitiv.
Aber Marcel, jetzt darfst du, bitte.
Ich mochte das Match tatsächlich auch. Ich war mir erst so, ja, Terminal Elementa 4-Way, was wollen die damit? Was soll das? Was für ein Match ist das? So, bis es dann erklärt haben, so, ja, Eliminator, ja, Eliminierungen, das macht Sinn. Ich fand sie aber auch sehr, sehr gut mit dem Ein- und Austaggen gespielt. Das hat sich auch über das ganze Match bis nach der ersten Elimination halt gezogen, weil nachdem der erste raus war, war es dann ein klassischer Freeway mit allen im Ring. Was tatsächlich ich auch gut fand.
Ja.
Das macht halt nur Sinn, weil dann sind drei im Ring, dann kann der Ref sich halt auch, ne, wir haben es vorhin schon erwähnt, darauf konzentrieren. Und wenn der Dritte halt eingreift, dann sieht er das halt. Das hat mir sehr gut gefallen. Leider beim Match, gefühlt ist irgendwie gar nichts passiert. Das war extrem schwerfällig. Mhm. Wenn dieses Hin und Her mit dem Ein- und Austaggen nicht passiert wäre, dann hätte ich es, glaube ich, gar nicht gemocht. Weil auch erst nach der ersten Eliminierung, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer als erstes eliminiert wurde.
JDX.
Na, erst dann hat das Match auch wirklich ein bisschen Fahrt aufgenommen, was es halt auch musste, weil es halt auf das Timelimit zuging.
Ja.
Die haben, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube, es hat irgendwie 8 Minuten gedauert, bis der erste raus war.
Ja, fast 9 sogar. Ja, das hätten sie ein bisschen besser pacen sollen, dass das vielleicht die erste Elimination ein bisschen früher kommt.
Ja, so 1-2 Minuten früher wäre da besser gewesen. Was ich sehr interessant fand, dass alle von Daniel Garcia eliminiert wurden.
Ja, stimmt.
Und dass tatsächlich die letzte Elimination via KO war.
Yo, stimmt.
Weil Invictus Cash einfach eine richtig ordentliche Bratsche gegeben hat, so eine richtige Ordnungsschelle.
Das musste ich sogar zweimal sehen, weil ich das gar nicht gecheckt habe.
Ja, ich im ersten Moment auch nicht, weil Garcia wollte halt, der fällt halt um und Garcia will direkt draufspringen und der Ref halt wie beim UFC dazwischen springt und die auseinandertrennt und halt ganz gesagt abgeläutet, du hast gewonnen.
Ja, das haben sie echt gut gemacht.
Und dass dann auch Garcias Reaktion richtig gut war, weil auch wie bei der UFC halt auch erstmal eine Sekunde checken musste, warum werde ich hier jetzt weggezogen? Ey, da ist mein Gegner. Mhm. Ah, okay, ich habe gewonnen. Ja, geil. Mhm. So, wenn man sich so UFC-Clips anguckt, sieht man das manchmal auch.
Ja, das stimmt.
Da hat er auch auf jeden Fall sehr gut das Ganze sehr gut gespielt. Ja, das hat mir gefallen. Ich brauche jetzt nicht bei jeder Show so einen Eliminator 4-Way, aber hin und wieder kann man das gut bringen.
Hey, bei jeder Show, dann wird es irgendwann repetitiv, aber ab und an finde ich es auch ganz cool.
Ja, jeder Show muss jetzt nicht sein. GCW hat angerufen, die wollen ihre Scramble-Idee wieder haben.
Ja, wobei so ein Scramble ist halt immer unterhaltsam. Die machen
ja, das ist ja
geht super. GCW einfach mal kurz 10, 15 Minuten Abfahrt und jeder darf mal.
Abfahrt, ja, Kopf aus, tschüss und dann machen wir weiter. Ja,
richtig.
Gesponsert von Pabst Blue Ribbon.
Da würde ich gerne mal wissen, wie das schmeckt. Wahrscheinlich wie alles an Ami-Bier.
Ja, ich habe das schon mal probiert. Ich habe das mal geholt online irgendwo. Ist okay, aber wie du sagst, wie Ami-Bier halt, also wie Wasser. Nein, ja.
Also wenn man als Deutscher Pilzbier gewohnt ist, so ein schönes Pilsner, ist es halt wahrscheinlich nichts.
Okay.
Nee, also ich bin mir auch sicher, dir würde das wahrscheinlich nicht schmecken, weil du halt anderes Bier gewohnt bist.
Selbst bei Kölsch?
Kölsch kannst du auch in Abwasser kippen, Alter. Naja, gut.
So.
Ich sehe schon kommen, weißt du, wie alle Kölner Zuhörer mir bei DM schreiben, was ich doch für ein Arschloch wäre, weil ich Kölsch nicht mag.
Ja, vielleicht. Nein. So
ist wollen wir zum Lowlight der Show kommen?
Ja, das ist eindeutig ein Lowlight der Show. Erstmal ist dann Matt Taven ans Kommentatorenpult gejoint. Den haben sie extra eingeflogen oder einfahren lassen, damit er das Match von seinem Tag-Team-Partner kommentieren darf. Das ist ein guter Freund, Matt Taven. und Mike Bennett war ja eigentlich nicht mal auf der Karte, weil eigentlich sollte es ja Moose gegen Alex Coolen sein.
Genau.
Der sich aber verletzt hat vorher. Und dann ist Mike Bennett eingesprungen gegen den Impact World Champion Moose. Match war scheiße, seien wir ehrlich. Also das war nicht gut.
Match war Lappen.
Ja. Das Problem bei Moose ist, er funktioniert in so einem klassischen Indie-Match halt einfach gar nicht.
Ja, genau,
der richtig. Der kommt über Storytelling.
So, richtig, er kommt darüber, dass seine Matches eine Story haben, die aufgebaut ist. Und nicht nur die Match-Story an sich. Und das hast du halt bei dem Match halt sehr, 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 sehr krass gemerkt. Das war halt ein random Indie-Encounter, den die beiden hatten. ich muss sagen, ich fand zu Anfang dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Geschwindigkeit von Bennett und der Power und Kraft von Moose, fand ich ganz nett. Auch, dass Bennett Moose immer wieder ärgern konnte, dadurch, dass er halt schneller, gewiefter und der wahrscheinlich bessere Wrestler an sich ist. Ja, das war halt echt nichts Besonderes, das Match. Schön auch hier, dass du direkt die nächste Regel oder die nächste Special-Regel mit eingebaut haben, mit diesem übers oberste Ringseil werfen. Dass Moose Bennett da zweimal rauswirft, warum er es auch immer erst noch ein zweites Mal gemacht hat.
Genau.
Wahrscheinlich dann haben sie das dann über diesen Frust erklärt, weil Moose halt irgendwie keine richtige Handhabe gewonnen hat.
Ja, aber irgendwie.
Und ihn dann einfach rausgeschmissen hat und dann sagt, ja komm, scheiß drauf.
Aber so, das wirkt so nach dem Motto. Mich irgendwie zu erzwungen. So nach dem Motto, ja, wir machen das jetzt, wollen wir halt nochmal klar machen wollen, dass es diese Stipulation halt auch gibt. Klar, das hier ist das beste Match, wo du es hättest machen können. Oder vielleicht das einzige Match, wo es irgendwie Sinn macht, dass du es so machst, weil bei den anderen hätte es irgendwie nicht gepasst, finde ich. Aber es wirkte dadurch irgendwie für mich zu sehr aufgesetzt, so vor allem nach dem zweiten Mal. So, okay, beim ersten Mal sage ich noch, ja, kann man vielleicht noch mit argumentieren, dass es vielleicht versehentlich passiert ist, weil man hat es auch ein bisschen am Kommentar so gesagt, ja, Moose gibt halt einen Scheiß auf diese Regeln, die jucken ihn halt nicht, ne? Aber nach dem ersten Mal hätte man dann halt checken können, dass das so halt nicht funktioniert, beziehungsweise dass das halt eine Strafe beziehungsweise die Q halt mit sich zieht.
Ja. Aber und so haben sie halt auch den Impact World Champion so ein bisschen geschützt.
Ja, klar.
Was? Ja, ich muss euch gleich was erzählen, was ich gerade gelesen habe. In Bezug auf die Show.
Mal nach der Aufnahme.
Uff. Nee, in
so,
der Aufnahme.
Sogar so.
Uff.
Ja, aber dann erzähl du doch erstmal deine Gedanken zum Match.
Ja, wie gesagt, Lowlight der Show. Man hat es halt gemacht, um diese Regeln nochmal zu bringen und auch Moose zu schützen. Ich finde aber, dass Moose auch der prädestinierte Kandidat dafür ist, weil er ja als Heel auch einfach nur so dieses, ich gehe drauf, mir ist egal, was Leute sagen. Und ja, dass es dem halt scheißegal war. Der wollte halt am liebsten einfach zerstören.
Und, ja, klar. Ja. Klar, aus dem Aspekt, also wie gesagt, Moose, wer ist halt der, mit dem du es halt am ehesten machen kannst, diese Stipulation halt, das stimmt schon. Ja, also ich finde, Moose ist halt generell, wie er da schon sagt, das ist halt jemand, der nicht übers Wrestling halt sein Programm macht, sondern über eine Storyline. Das ist halt, ich sag mal, mehr der Entertainer als der Wrestler, mehr oder weniger, was ja vollkommen okay ist, aber das passt dann nicht 100% in diese Promotion halt rein oder in dieses Show-Konzept halt.
Ja. Generell ins Indie-Konzept.
Ja.
So, deswegen bei Impact funktioniert er für mich super. Da freue ich mich, ihn zu sehen. Aber halt, wie gesagt, nicht in den Indies. Ich glaube, ich habe noch. War eins der wenigen Indie-Matches auch von Moose, die ich gesehen habe. Ich glaube, der macht da auch gar nicht so viel.
Nee, ich hab den damals auch nur durch ROH entdeckt.
Er wollte gerade sagen, vom Football ist der, glaube ich, fast direkt zu ROH gegangen und nach ROH ja dann zu Impact.
No, der hat auch erst 2012 angefangen.
Genau, ich habe den 2014 bei ROH angefangen zu sehen.
Ja, wenn man so durchscrollt, man sieht halt extrem viel Impact. Nur ganz selten kommt da halt mal eine Indie-Show dazwischen.
Ja, das ist halt auch ein Dude. Also, keine Ahnung, wenn ich Indie-Promoter wäre, oh Gott bewahre, das wäre halt, also wenn ich die Chance hätte, jemanden von Impact zu buchen, dann würde ich halt andere Leute buchen, um halt irgendwie ein geiles Match auf die Beine zu stellen und halt nicht jemanden wie Moose. Also nicht, weil er halt ein schlechter Wrestler ist, aber wie er das schon sagt, er braucht halt ein Programm drumherum und so weiter. Und das kannst du halt bei Indie-Shows, gerade mit Leuten, die du vielleicht nicht so oft booken kannst, eher schwieriger machen.
Ja. No.
Ja, mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen eigentlich. Also das Match, wie gesagt,
man muss auch sagen, ich glaube, Moose ist auch so jemand, der hat auch gar nicht den Bock darauf, so richtig Indie zu hasseln. Ich weiß nicht, wie lange er genau NFL gespielt hat, aber da verdient sie, glaube ich, auch nicht schlecht. Selbst wenn du halt nur irgendwie außer Defense oder Offense Line bist.
Naja, ich sag mal so, Moose spielte von 2007 bis 2012, also 5 Jahre, in 4 verschiedenen Teams.
Ja gut, also wird er da wahrscheinlich dann auch eher am unteren Ende der Gehaltsstruktur sein.
Ja.
gewesen sein, aber trotzdem verdienst du ja mehrere hunderttausend pro Jahr.
Ja, klar.
Wenn er dann jetzt sein Impact-Ding hat, ja, dann kann er halt ganz entspannt leben, wenn er nicht einen auf, keine Ahnung, Schickimicki macht.
Wenn er nicht wie Braun Strowman mit seiner Freundin in den Stripclub geht.
Beste Geschichte, Alter, ich lieb's. Aber auch so geil weißt du, Raquel González, glaube ich?
Ja.
Ja.
Dass sie A sagt, ja, ich komm mit, und dass ihr Vater auch noch mitkommt. Dass sie zum Steak essen in den fucking Stripclub gehen.
Ja,
just USA things.
Ja, es ist wirklich so typisch USA, also keine Ahnung, der Gedanke, wenn ich mir den Gedanken vorstellen müsste, mit meinem Vater in den Stripclub zu gehen, ne? Nee.
Nee.
Ich ganz ehrlich, ich fände es lustig. Also ich glaube, ich könnte da mit meinem Vater richtig Spaß haben. So, ohne jetzt irgendwie Lapdance-Gedöns oder sowas, aber einfach da sitzen, Bier trinken, könnte, glaube ich, extrem lustig sein.
Möglich. Ja, machen wir mal weiter. Das erste Damen-Match stand auf dem Programm. Gab ja zwei an der Zahl, keine Intergender-Matches. Jhenny Kai traf auf die... Ist sie bei Impact? Ja, ne? Diamante?
Nee, Diamante ist
bei AEW. Entschuldigung. Stimmt, die war mal bei Impact, glaube ich. Nee, egal. Auf jeden Fall
sie, AEW. Im Gegensatz zu ihrer Tag-Team-Partnerin ist sie noch bei AEW.
Wer ist denn ihre Tag-Team-Partnerin?
Evelise.
Ach, stimmt. Ja, stimmt.
Die ist ich ja nicht irgendwie mehr da.
Ich habe jetzt irgendwie an Kira Hogan gedacht, aber mit der ist sie zusammen. Kira Hogan ist ja die Partnerin von, Tech-Partnerin von Tasha Steelz.
Die sind zusammen?
Diamant und Kira Hogan, ja.
Ach krass, wusste ich gar nicht. Cool.
Also zusammen im Sinne von ein Paar?
Ja.
Ach so, krass.
Ja, das ist ja eigentlich Gute.
Ja. Ja,
Matt. Ist auch nicht so wichtig, aber interessante Info. Wusste ich nicht, dass die LGBT sind.
Ja. Match war auch, ich würde sagen, okay, also war in Ordnung, war jetzt nichts. Ich würde sagen, das andere Women's Match war besser, aber es war trotzdem fein, würde ich sagen.
Ich kann halt ja, mit Diamanten...
Es war ein einfach,
sorry, Marcel, mach du.
Ja, es war ein einfaches, solides Match. Es fühlte sich irgendwie kürzer an, als es war.
Ja.
Also ich gucke hier gerade auf die Matchzeiten bei Catchmatch, die so 7:25, also das ging doch höchstens 5 Minuten. Ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal diese Jhenny Kai gesehen und die hat einen interessanten Stil.
Ja, die mag ich auch.
Aber ja, was ich sagen muss, da haben mich die Kommentatoren ein bisschen genervt, weil die irgendwie gefühlte 10-mal darauf rumgeritten sind. Ja, hier, wir bei Terminus, wir machen übrigens nicht nur ein Women's Match, wir haben sogar zwei.
Boah, das ging mir auch so auf die Säcke.
Ja gut, so. Das war halt Dave Prasik am Kommentar. Das ist halt der Typ, der das Frauenwrestling in den USA quasi revolutioniert hat. Dass der halt sowas sagt, ist klar, ne?
Ja, aber es ist dann halt so, es herausstellen des Herausstellens.
Ja, ich weiß, was du meinst. Halt unter die Nase schön noch binden, dass wir jetzt hier zwei Women's Matches haben und alle anderen Promotions haben nur eins. Halt so, wir sind fortschrittlich und so ein Scheiß halt. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, nee, seid da nicht. Guck mal rüber zu GCW, die machen einfach Intergender-Matches.
Ja,
die scheißen einfach auf Geschlechter komplett.
Ja, aber das ist ja okay. Ich finde auch, also ich muss sagen, ich habe ja überhaupt kein Problem mit Intergender Wrestling, im Gegenteil. Ich fände das aber, glaube ich, unter so einem Produkt wie Terminus ein bisschen befremdlich. Deswegen finde ich okay, dass man es hier halt nicht macht. Aber wie gesagt, sonst ist das für mich super fein in jeder anderen Company.
Mir ist es halt wirklich am Ende vollkommen egal, ob da jetzt eine Frau gegen einen Mann kämpft, ein Mann gegen eine Frau. Ein Mann gegen einen Bär, eine Frau gegen einen Hund. Ich will geiles Wrestling sehen. So, und wenn die beiden zusammen ein gutes Match auf die Beine stellen, ist mir das Geschlecht vollkommen lax.
So.
Ja, natürlich, das ist vollkommen richtig.
So. Von daher, ja, ich fand es halt nur unnötig, das halt so vor allem mehrfach zu erwähnen.
Ja, da hast du recht.
So einmal so ein kleiner Randpiekser an die ganzen Indie-Shows, die teilweise irgendwie vielleicht auch noch 5 Matches mehr auf der Karte haben, aber trotzdem nur ein Frauenmatch. Finde ich in Ordnung, aber ist halt unnötig, das so extrem hoch zu hypen.
Ja, ist wichtig.
Als wäre das jetzt die große Revolution. Ich meine, es gibt ganze Ligen, die machen nur Frauenwrestling.
Ja, unter anderem die Liga von Dave Prasik, der im Kommentar war, aber okay.
Ja.
Gut,
naja.
Dida, bitte.
Ich kann halt mit Diamante leider nicht viel anfangen.
Geht mir tatsächlich ähnlich.
Aber dafür muss ich sagen, Jiraiya Kai großartig.
Die mag ich auch.
Vor allem mit ihrem Buddy, Dingsi.
Joja.
Joja, bester Mann.
Der ist auch so cool, ja. Ich mag auch, sie ist halt, sie hat so ein bisschen, ohne das jetzt irgendwie disrespektierlich zu meinen, aber sie hat halt so ein bisschen crazy Proportionen. Lange Arme, lange Beine und tritt dir dann einfach in die Fresse, ne?
Ja.
Die hat ja, glaube ich, auch irgendeinen Kampfsport-Background. Ich glaube, Taekwondo oder irgendwie sowas. Ja,
Martial Arts auf jeden Fall, genau.
Und, ja, ist auf jeden Fall keine schlechte. War ja auch ein paar Mal bei GCW, glaube ich, schon. Und vor allem bei, hier, Jersey Championship Wrestling.
Ja. Auch bei Beyond. Oder.
Stimmt.
Und ich muss sagen, bei ihr komme ich noch nicht so ganz auf ihr Erscheinungsbild klar, mit ihrer Gier und alles.
Ja.
Das ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Ja, so. ich war davon total eingeschüchtert, als ich das erste Mal gesehen habe. So.
Ja, wir haben das ja beim Second City Invitational gesehen. Summit, genau. Und da war auch so dicker.
Ja, stimmt. Stimmt, da haben wir die gesehen, ja. Ja, verrückt, aber ist ja auch noch sehr jung, also ist noch gut Raum, sich zu developen.
Ja, da hat 2018 angefangen, von daher, da ist noch sehr viel Luft da oben.
Natürlich.
Das kann was draus werden.
Definitiv.
Was mir gerade einfällt, woran mich erinnert, an so ein bisschen, an so einen Comic-Villain.
Ja, sehe ich.
So aus, die könnte halt original aus so einem DC-Batman-Comic stammen. So von ihrem Erscheinungsbild her.
Tatsächlich, ja. Ja, jetzt wo du es sagst, schon, ja.
Ja. Und dann, ihr habt auch bei Diamante, sie kommt halt raus mit diesem Gangster-Style, ne, so dieses Ghetto-mäßige.
Ja.
Aber sie verkörpert das im Ring nicht so.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, wenn ihr Erscheinungsbild mehr zu dem passen würde, wie sie dann halt catcht, dann könnte das, glaube ich, dann einen mehr abholen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, du hast auch damit recht. Sie wirkt halt so ein bisschen wie, oh, ich bin jetzt der weibliche Homicide, so auch so ein bisschen vom Auftreten. Aber dann siehst du halt, wie du schon sagst, so im Ring halt irgendwie dann nichts davon.
Ja.
So vielleicht einfach mal so ein bisschen mehr Gangster halt, einfach so, ich klatsche dich jetzt halt einfach um, fertig.
Ja, ja.
Scheiß mal auf deinen komischen Armbar. Ich will dich einfach vernichten.
Nee, ich glaube, du hast recht. Ja, das stimmt. Mach mal weiter mit dem zweiten Women's Match. Der Impact Digital Media Title stand auf dem Spiel. Und zwar die Championess Jordynne Grace verteidigt gegen Kira Hogan. Ich musste so lachen, als sie die Grafik rausgepackt haben. Das Tale of the Tape. Und bei Jordynne Grace beim Steel Kings Road stand. Ich habe gesagt, ich werde nicht mehr.
Ich auch.
Was soll das dann deuten?
Das stand aber auch noch bei ein, zwei anderen Leuten.
Ja, bei Mike Bennett stand es auch und es ist genauso schlimm.
Ja. was sollte das bedeuten? Ich habe das nur bei Jordynne gesehen. Ich war so, was ist das?
Kings Road ist der Stil von den 90er Jahre All Japan. Also New Japan hat ja den Strong Style und bei All Japan war es das Kings Road. Das ist die Philosophie von All Japan quasi, wie Matches zu führen. Also bei New Japan war es ja der Strong Style mit keine Ahnung, epischen Kämpfen, 30 Minuten Finisher, Kickouts und All Japan, das Kings Road ging ein bisschen in die andere Richtung halt mit ein bisschen, nee, andersrum, Entschuldigung, der Strong Style ist mit diesem, ist mit dem Fighting Spirit und so weiter halt immer weiterkämpfen bis zum Schluss, bis einer stirbt so und das Kings Road ist so ein bisschen halt dieses
sehr storybasiert.
Ja, sehr storybasiert, geht ein bisschen mehr in die amerikanische Richtung. Also in den 90ern, All Japan, hattest du auch viel so Countout-Finishes und sowas halt. Ist ein bisschen mehr mit so, mit ein bisschen mehr Storytelling in den Matches, aber auch sehr viel halt, Strikes, Lariats, Kicks und so weiter halt.
Und da werden auch so Phasen wie dieses, Babyface-Comeback und so, die genau. Werden da so richtig zelebriert und, so,
genau, also das ist
schon sehr, sehr erzählerisch und sehr philosophisch, poetisch schon fast.
Genau.
Ach du grüne Nonne.
Das ist, also wenn man heute sagt Kings Road oder Strong Style, dann ist damit eigentlich eher gemeint halt viel zuschlagen und viel verkaufen und oder manchmal auch ein bisschen weniger verkaufen und so weiter halt. Also einfach es gibt diesen krassen Unterschied nicht mehr zwischen Strong Style und Kings Road, wie es das früher gab. Das ist mittlerweile eins, genau. Auch wenn man so die Beschreibung hört, ist ja eigentlich Kings Road mittlerweile das, was New Japan ist. Oder was New Japan vor ein, zwei Jahren war, bevor die halt scheiße geworden sind. Und das verschwimmt so mittlerweile ein bisschen. Das gibt es nicht mehr so wirklich.
Na gut. Wer es braucht.
Ja. Ne? Aber ich musste da halt so lachen. Ich hab
wieder was dazugelernt.
Willkommen zur Geschichtsstunde japanisches Wrestling.
Genau. Das Match fand ich ganz gut eigentlich. Also, was heißt ganz gut? Es war besser als das Match davor. Ich fand es soweit auch. Doch, ich fand es eigentlich gut. Die hatten beide, haben beide ganz gut zusammengepasst. Ein schönes Hin und Her. Nices Finish mit dem Fall von Grace. Der sah böse aus. Also, ist ja der Made in Japan quasi von Jordan Grace. Ein schönes Hin und Her. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ja, ja, kann ich kurz anschließen. Fand ich lustig. Die Ring-Announcerin hat sich beim Spitznamen von Jordan Grace versprochen. Und sie war so, Moment mal, ach, okay, nehme ich halt hin. Und musste dabei selber auch lachen.
Ja.
Und wie gesagt, das Match mochte ich aber auch. Hatte eine angenehme Länge, fand ich. 8 Minuten und da war ich auch mehr drin als in dem Match zuvor.
Ja.
Und wie gesagt, mit Kira Hogan kann ich auch mehr anfangen als mit ihrer ehemaligen Tag-Team-Partnerin Tasha Steelz.
Same.
Und die ist ja jetzt auch bei AEW.
Stimmt.
Mal gucken, wann die irgendwann mal in den Main-Mix geworfen wird. Und fand ich ganz in Ordnung so. Und Marcel?
Ja, gehe ich eigentlich komplett mit. Es war besser als das Match davor. War für mich im Grunde genommen einfach ein Standard-Match. So ein Match, was du dir anguckst, womit du deinen Spaß hast, aber nichts, was dir auf ewig hängen bleibt.
Ja, das ist wichtig.
So, oder wo du sagst, Alter, guck dir dieses Match an, das war das beste Match des Jahres. So. Also, ich hatte damit durchaus meinen Spaß. War halt, wie gesagt, am Ende aber nichts Besonderes. Standard.
Ja. War, ist halt ganz nett, dass man Jonathan Gresham hier so ein bisschen seine Beziehungen gespielt hat und dann quasi halt seine Frau mit dem Titel auftreten lassen durfte von der Company, für die sie worked.
Ja, Gresham ist ja auch aktuell im Impact-Programm.
Stimmt.
Und es hat jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt diese Woche schon war. Beziehungsweise diese Woche ist. Ne? Wir zeichnen auf den Donnerstag auf. Von Donnerstag auf Freitagnacht ist, glaube ich, immer Impact on Access.
Ja.
Ob es also diese Woche jetzt, also heute Nacht schon ist, oder ob es erst nächste Woche stattfindet, ein Pure Rules World Title Match gegen Macklin, glaube ich.
Stimmt. Ja, ich glaube, das ist diese Woche, also dann müsste es quasi heute Nacht kommen.
Ich werde es morgen Vormittag sehen, wenn ich mir Impact anmache.
Ja. Ja, es passt ja auch irgendwie zu diesem Digital Media Title, dass der halt so ein bisschen auch außerhalb verteidigt werden kann und so weiter, ne? Das ist ja irgendwie auch genau. Der Sinn da von diesem Titel, also ob man den jetzt gebraucht hätte oder nicht, das steht ja auf dem anderen Blatt, aber er ist ja nun mal da. Und deswegen ganz cool eigentlich so, finde ich, dass man das so macht.
Also ich hätte diesen Titel nicht gebraucht.
Nee, ich auch
Impact
nicht.
Hat genug Titel.
Ja, und zweiter Midcard-Titel ist bei Impact leider auch immer so eine Sache, ne? Wir erinnern uns an die Geschichte. Aber gut, okay, also...
Wie bitte? Ich hab dich jetzt akustisch...
ich meine, ne, zweiter Midcard-Titel ist ja bei Impact auch mal so eine Sache leider gewesen.
Ja, der gute TV-Titel, wer kennt's?
Ja, der TV-Titel King of the Mountain, Grand Championship und wie der ganze Bums da heißt. das hat ja nie so ganz funktioniert und ja, im schlimmsten Fall ist das Ding halt in 2 Jahren wieder weg. Aber gut.
Ja. Ey, ganz ehrlich, solange sie dem Titel jetzt nicht ein unnötige Bedeutung in den Shows verpassen müssen auf Krampf.
Genau, aber das ist ja
nicht damit vollkommen.
Das ist ja die Sache. Also der Titel weiß halt, also noch zumindest, jetzt ist der Jordan Grace ist ja erst die erste Championesse, aber der weiß ja genau, was er ist halt. Also das wird ja auch überhaupt nicht zu ernst genommen. Man macht dann ja auch einfach random, zum Beispiel irgendwelche Intergender-Matches oder irgendwelche Matches, da gibt man ja auch keinen Fick drauf. Das ist ja einfach so ein kleiner Fun-Titel einfach und dann ist das für mich auch vollkommen okay. Wie du sagst, wenn man das Ding nicht größer kocht, als es dann ist es auch vollkommen okay, finde ich.
Ja. Ja, der Fokus sollte halt auf dem Knockout-Teil, auf den Knockout-Tag-Titles und halt auf den Männer-Singles-Titles, beziehungsweise der X-Division ist, glaube ich, auch Intergender, wenn ich mich nicht irre.
Ja, eigentlich schon.
Oder sollte in meiner Meinung Intergender sein, wenn man schon so diese Intergender-Schiene fährt.
Ja, irgendwie ja schon.
Und wäre halt auch spannend, wenn irgendwann mal eine Women's Wrestlerin einfach die Option C zieht. Warum nicht?
Ja, das habe ich und ja damals halt gedacht, dass man das mit Tessa Blanchard machen würde, aber die hat ja dann so den World Title gewonnen.
Ja. Von daher, so. Darauf sollte der Fokus liegen, darauf sollten die Geschichten sein. Und das, diesen Digital Meter, gib den halt einfach Leuten, die halt gerade nicht so viel zu tun haben, pack den ab und zu mal in eine Show, lass den in den Indies verteidigen, pack das in irgendwelche YouTube-Specials oder sowas und dann passt das schon.
Genau. So, weiter geht's.
Kommen wir zu was Langweiligem.
Alter. Und zwar, es ist ja so, Jonathan Gresham ist ja eigentlich der Ring of Honor World Champion, aber er konnte ja nicht bei Final Battle gegen Bandido antreten, weil der musste ja aussetzen, weil er leider zum zweiten Mal an Covid erkrankt ist. Und er hat Ring of Honor gesagt, okay, wir wollen natürlich trotzdem für unsere letzte Show, naja, unseren World Title halt da haben. Ist ja sonst auch irgendwie blöd, wenn er nicht präsent ist. Haben wir gesagt, okay, der wird vakantiert, Bandido kriegt den Titel abgenommen und es gibt halt das Decision Match zwischen Gresham und Jay Lethal. Aber nicht um den Gürtel, den halt Bandido noch bei sich hat, weil ich nehme an, der hatte den ja dann noch zu Hause und den dann zurückzuschicken, hätte man nicht geschafft und ob dann irgendjemand, der halt gerade positiv Corona ist, dann noch irgendwelche Gegenstände rumschicken sollte, muss ja auch nicht sein. Haben wir gesagt, okay, Gresham kriegt halt den Original, also den alten Ring of Honor World Titel, den ersten, den originalen Ring of Honor World Title und hält den jetzt auch. Und Bandido hat dann jetzt quasi noch seinen Gürtel. Also es gibt mehr oder weniger zwei Ring of Honor Champions.
Wobei ich glaube, offiziell ist es nur Gresham.
Genau, offiziell ist es nur Gresham. Aber Bandido hat halt seinen Gürtel und man hat ja jetzt auch das Decision Match angekündigt für die Supercard of Honor.
Für den 1. April.
Genau, das Comeback von Ring of Honor. Mal gucken, wie es dann weitergeht.
April-Scherz, weil Bandido hat dann zum dritten Mal Covid.
Hab ich auch schon gelesen. Mal gucken, was Bandido dann am 1. April hat.
Gab es ja dieses Gerücht, dass Bandido, also keine Ahnung, wie ernst zu nehmen das ist oder ob es überhaupt ansatzweise ernst zu nehmen ist, dieses Gerücht, dass Bandido ja eigentlich gar nicht Covid gehabt hätte, sondern einfach nur nicht gegen Gresham verlieren wollte.
Meiner Meinung nach,
oder antreten wollte.
Meiner Meinung nach lächerlich, aber you never know.
Ja, ne? Ist gerade, wenn dann Jonathan Gresham Bandido für seine Show bucht, mehr als lächerlich, weil wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte Gresham ihn nicht gebucht.
Richtig.
Dann hätte er Gegenteiliges getan, er hätte wahrscheinlich Hausverbot erteilt vor der ersten Show.
Genau. Auf jeden Fall ist ja Bandido ja, ich sag mal, in Anführungszeichen der Ring of Honor Champion. Und deswegen verteidigt er auch seinen Titel. Gegen den Co-Promoter von Terminus und Mitbegründer Baron Black. Gott, ist dieser Typ scheiße. Also, Entschuldigung, du bist anscheinend der beste Freund von Jonathan Gresham und du bist Edeljobber bei AEW Dark. Ist mir aber scheißegal, Brudi. Du bist einfach scheiße. Also, es tut mir leid, wirklich. Ich kannte den vorher nicht. Aber der ist halt auch nicht geil, ne? Und der ist halt auch nur in diesem World Title Match, weil er halt der Co-Promoter dieser Veranstaltung ist.
Ja, so wirkte das tatsächlich über weite Strecken.
Es gab einen guten.
Er ist halt ein mittelmäßiger 0815 Mid-Kader, maximal.
Er ist auch nicht mittelmäßig, er ist schlecht, meiner Meinung nach. Entschuldigung.
Ich habe jetzt nicht genug von ihm gesehen. So.
Das eine Match hat mir gereicht. Es gab einen guten Spot in dem Match, fand ich. Es gab einen guten Spot, und zwar den, wo.
Du bist on fire, ich liebe es.
Es gab einen guten Spot, fand ich, und zwar, wo. Ich glaube, Bandido wollte ihn wie so eine Art Suplex. Nee, oder er hatte ihn im Guillotine-Schock oder sowas. Und er wollte nach hinten überlappen und hat dann quasi wie so ein Michael Jackson Aufersteher-Move gemacht, während er ihn quasi mit der Body Scissor. Ich kann das jetzt gerade schwer erklären, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Der Spot sah cool aus, aber es gab so verdammt viele Abfucks in dem Match, dass du dem eine eigene Botchamania-Folge widmen kannst. Was mir leid tut, weil Bandido ist ein verdammt guter Wrestler. Also weißt du ja auch, an wem es lag. Also es hat hier überhaupt irgendwie nicht gestimmt. Ja, 14 Minuten war dann irgendwie auch nicht so eine gute Zeit dafür, weil es dann einfach auch zu lang war.
Und ja, aber ey, ganz ehrlich, Bandido, guter Wrestler, hin oder her. Aber er hat's doch auch nicht gezeigt.
Nö.
So, er hat nichts von dem gezeigt, wofür Bandido steht. Er hat nichts gezeigt.
Nö.
Wofür man sagt, deswegen ist Bandido einer der besten Luchador-Wrestler der Welt, einer der besten Highflyer der Welt. Nichts davon. Und dann hat er auch noch mit Baron Black halt einen Gegner, der halt auch nichts wirklich viel drauf hat.
Ja, richtig. Ja, ich weiß nicht, ob Bandido vielleicht keinen Bock hatte oder hier nur den Easy Payday absahen will oder keine Ahnung, ich will auch niemandem hier was unterstellen, um Gottes Willen, aber du hast halt vollkommen recht.
Das ist halt schade.
Ja.
So, weil, normalerweise kann halt so ein Highflyer wie Bandido so ein Match tragen, aber das hat er in dem Fall nicht geschafft.
Nö.
Wenn er einfach ein paar Aktionen raushaut, wo du halt als Zuschauer da sitzt und denkst so, boah, krass, ne? So, dafür ist ja ein Bandido bekannt.
Ja.
Für diese breathtaking Spots.
Ja, klar.
Ja, dann zeig doch auch mal eine Handvoll von den Dingern.
Ja, ist
zeig doch, wofür du stehst.
Ja. Keine Ahnung, hat dann irgendwie auch nicht gepasst. Und wie gesagt, das Match kam halt auch nur zustande, weil, also seien wir ehrlich halt, der Typ ist der Freund von Jonathan Gresham, der Typ ist der Co-Promoter. Ja klar, wird er ins Titelmatch gepackt. Ne, machen wir uns nichts vor, das ist halt auch der einzige Grund. Und damit du halt Bandido dann auf der Show hast, damit du halt dann das Unification-Match noch so ein bisschen aufbauen kannst quasi.
Cage-Match?
Bitte?
Was gerade Cage Match?
Nee, das Unification Match.
Ach, Unification Match. Ich hab irgendwas mit Cage Match verstanden. War so, hä? Hab ich was verpasst?
Ja, das Cage Match ist die Seite, wo ich die Ergebnisse gucke. Nein, Spaß. ja, aber ich weiß nicht, ob du noch irgendwas sagen willst, die da zu dem Match.
Ja, genau, ich hab was gerade hier bei meinen Cage Match Recherchen gefunden.
Bitteschön.
Baron Black hat bei Cage Match 2 Bewertungen. Eine 9,0 und eine 7,0.
What the fuck?
Ich lese,
von wem?
Ich lese vor, was bei der 9,0 steht. Most underrated guy to ever set foot in an AEW ring. Solid technical wrestler, good striker. Able to tell long-term storylines. And building a complying character even when they don't give Emmy mic time. Funny dude whenever shows up on Sammy's Vlog 2. Check him out on the Indies if you get a chance.
Okay.
Ja, okay, dass er bei in den Vlogs lustig ist, das ist ja
okay. Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass es ihn zum guten Wrestler macht.
Ich meine, ich gucke die Vlogs, aber er ist mir da jetzt nicht besonders hängen geblieben.
Ja. Vor allem, was steht da bei AW 49.0?
Ja.
049, so. Ja. Und ja, die gesagt, das wollte ich noch loswerden, das fand ich gerade sehr lustig.
Ja, ich finde es auch gerade ein bisschen amüsant. ja gut, ich will auch dem Match irgendwie jetzt nicht unnötig mehr Zeit schenken, weil es war einfach kacke. Also wahrscheinlich ja, das ja, mit dem Mike Bennett Match vielleicht das Lowlight der Show. Nicht vielleicht, eigentlich ist es so. machen wir weiter. Tag Team Match, das einzige Tag Team Match am Abend. Es ertönte Burning Heart, aber es kam nicht Zack Sabre Jr. raus. Sondern das ROH Dojo Team besteht aus Joe Keys und Dante Caballero. Und sie trafen auf das Mitglied der Foundation, Tracy Williams, und seinen ehemaligen Tag Team Partner bei Catchpoint, Fred Yehi. Das fand ich ganz gut eigentlich, das Match, muss ich sagen.
Ja.
War ganz cool, schönes technisches Ding. Mich hat ein bisschen überrascht, dass die ROH Dojo Jungs dann gewonnen haben. Weil Tracy Williams ist ja auch eigentlich der Kollege von Jonathan Gresham aus der Foundation. Und es sind halt auch die weit bekannteren Leute, wenn wir ehrlich sind.
Ja.
Yes. Aber gut, fand ich jetzt nicht schlimm. Ich fand auch die. Ich habe von den beiden, glaube ich, noch nicht so viel gesehen von Joe Keys und Dante Caballero. Dem ROH Dojo Team. Aber ich fand die gar nicht so schlecht. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, die auseinanderzuhalten, weil die einen sehr ähnlichen Look haben. Und am Kommentar haben sie ja auch erzählt, ja, hier, Joe Keys ist der mit dem Pferdeschwanz. Ah, und Dante Caballero ist auch der mit dem Pferdeschwanz. ja, ein bisschen blöd, aber wenn man die Leute nicht so gut kennt, dann ist es halt ein bisschen schwierig, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Ich glaube, Dante Caballero war der mit der dunklen Hose. Und Joe Keys...
Ich hab's, um ehrlich zu sein, schon wieder vergessen.
Ja, ich bin mir auch nicht 100% sicher, also ich kann jetzt falsch liegen, aber ich fand die soweit eigentlich, also die schreien halt dadurch, dass sie ähnlich gucken, schon so ein bisschen nach Tech-Team. was ja dann auch okay ist. Mir haben die ganz gut gefallen und Tracy Williams mag ich eh sehr gerne und Freddy Hale sowieso. Von daher, ich hatte meinen Spaß mit dem Match. Marcel, bitte.
Ich hatte auch mit dem Match sehr viel Spaß, weil das war ein sehr hart geführtes Match mit einem richtig, richtig schönen Level an Aggressivität, aber dieser sportlichen Aggressivität. Genau. Das konnte man sich echt gut geben. Eines der paar Highlights der Show.
Das mag ich auch ganz kurz, bevor du sprechen darfst, Dieter. Das mag ich halt das ganz gut, weil also es geht ja alles von dem Stil in eine ähnliche Richtung, aber daran merkst du halt, wie unterschiedlich technisches Wrestling halt auch eigentlich sein kann. Also zu sagen, halt jemand ist nur ein technischer Wrestler, ist ja auch fast falsch, weil es dafür so viele Richtungen geht. Es gibt ja, also selbst es gibt ja eigentlich auch einen Unterschied zwischen Pure Wrestling und zwischen technischem Wrestling. Und hier hast du das zum Beispiel gemerkt wieder, dass halt Leute wie Tracy Williams und vor allem halt Fred Yeah auch die sind, die halt mal ein bisschen mehr dann auch die Strikes oder sowas halt rausholen oder das Match dann ein bisschen härter führen, anstatt das nur rein technisch zu worken. Und das finde ich dann sehr, sehr beeindruckend schon. Aber Dieter, bitte.
Ja, mir hat das Match auch so nach dieser Mike Bennett-Dings, nach dieser Diamante, nach dem langweiligen Bandito Baron Black Match, ging es dann im Co-Main-Event nochmal einen Gang hoch. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wie ihr sagte, das ist halt das, was für mich auch so dieses Foundation-Ding auszeichnet, was Gresham auch predigt, dieses Sport, Wrestling als Sport, aber dann auf dieser sportlichen Ebene darf es auch nochmal ein bisschen härter zugehen und so alles in diesem Wettkampfgeist darf dann nochmal ein bisschen härter sein, aber nicht unfair, sondern alles im Geiste des Wrestlings und das mochte ich sehr. Zu Fred Yehai habe ich tatsächlich ein gespaltenes Verhältnis.
Ich kann ihn irgendwie nicht so ganz greifen.
Ich weiß, dass er objektiv gut ist. Ich habe ihn schon mehrmals bei der WXW gesehen. Aber das nicht greifen, das beschreibt es sehr gut. Danke. Das war's.
Das war's. Ja, ich glaube, mehr brauchen wir dazu auch gar nicht erzählen. Wie gesagt, es war ein gutes Match. Auch nochmal ein schöner Co-Mainer dann, fand ich. Wie gesagt, fand es ein bisschen sehr surprising, dass hier das Team ROH Dojo gewonnen hat. Aber warum auch nicht? Also ist ja auch vollkommen legitim. Hab mich nur halt, wie gesagt, ein bisschen gewundert, weil es halt die anderen die größeren Namen sind, die besseren Namen sind, vor allem hier Foundation und so weiter. Aber gut, ist ja trotzdem nicht schlimm, um Gottes Willen. Ja, Main Event Time würde ich sagen.
Jawohl.
ROH World Title, beziehungsweise wie er dann ja jetzt genannt wird, wenn es zwei Champions gibt, der ROH Original World Championship. Oder die ROH Original World Championship. Pure Rules, weil Jonathan Gresham hat ja gesagt, er verteidigt weiterhin unter Pure Rules, während er der Champion ist. Und er trifft auf den Impact Wrestling Superstar, auf den ehemaligen Tag Team Champion, auf den ehemaligen X-Division Champion, auf den ehemaligen World Champion, auch wenn nur für ein paar Sekunden. Sprich, er hat die Impact Triple Crown, The Walking Weapon, Josh Alexander. Ich muss sagen, ich fand das Match gut, aber ich wünschte mir, ich würde es besser finden. Also, ich glaube, ich habe mir aber auch ein bisschen zu sehr davon erwartet. Und ich glaube, da wäre halt mehr drin gewesen.
Ja, würde ich mitgehen. Ja. Mir hat es gut gefallen. Es war ein sehr schönes Ding mit einer guten Intensität. Aber wenn du halt Jonathan Gresham gegen Josh Alexander siehst, auf der Card, Pure Rules, eben genau, Dream Match. Und dann hast du halt diese Erwartung. Ja, gut. Hat Spaß gemacht, war ein gutes Match, objektiv, aber es holt einen dann doch leider nicht so ab, wie man es sich im Vorfeld erhofft.
Das ist es. Ich fand trotzdem ganz cool, wie sie damit gespielt haben. Josh Alexander hat ja hier Gresham so ein bisschen outgeplayed und ihn gezwungen, seine Ropebreaks so ein bisschen aufzubrauchen. Das fand ich ganz cool gemacht. Eigentlich vor allem hat es so ein bisschen auch gezeigt, okay, Gresham ist ja eigentlich so der Meister der Pure Rules, also zumindest jetzt in der Moderne quasi, wird dann aber da ein bisschen trotzdem von Alexander vorgeführt und geforst, seine Rope Breaks hier schnell aufzubrauchen. Das fand ich ganz gut geworkt gemacht, aber ansonsten stimme ich dem zu, wie du es auch gerade gesagt hast.
Ja.
Und was ich für mich persönlich ein Kritikpunkt war, ein Draw als Finish der Show.
Ja, das fand ich auch nicht gut als Finish. Gut, du hast es halt gemacht, um halt Josh Alexander auch noch ein bisschen zu schützen. Damit du halt jetzt irgendwie auch nicht diesen, vielleicht diesen Rivalitätskampf hast, Impact Ring of Honor, was irgendwie Quatsch ist, meiner Meinung nach. Ich finde sowas immer, also es wirkt immer halt dafür, nur um beide irgendwie so ein bisschen zu protecten, weil du keinen, ich sag mal in Anführungszeichen, verlieren lassen kannst, / oder darfst. Das ist was, das gefällt mir im Wrestling generell nicht. Da bin ich kein so großer Fan von. Ich kann es irgendwie verstehen, warum. Aber mir no gusta.
Ja. Yeah. Ist halt so, ja, Forbidden Door hin oder her, aber wenn man dann die Leute, wenn sie durch diese Tür gehen, dann noch protecten muss, ist halt irgendwie
ja, meh.
Hat einen Faden beigeschmackt, sagen wir es so.
Komplett. Wie gesagt, ich schließe mich euch komplett an. Ich hatte ehrlich gesagt mehr erwartet. Das Finish hat es mir, glaube ich, auch ein bisschen versalzen. Und aber mit diesen hier Rope Breaks Forcen fand ich dann zum Ende auch hin, als Alexander dann Gresham in den Dings hatte, da im Engelock. Und Gresham die ganze Zeit in die Seile gepackt hat. Das hatten sie auch am Commentary aufgespielt. Er hat sich dann so an den Seilen gezogen, dass er dann Alexander da einfach quasi reingeschubst hat. Und so hat er quasi dann die Submission gelöst, wo der Ref dann auch so war. Was da passiert, aber ich bin beeindruckt. Sehr kreativ. Weitermachen.
Ja, das stimmt.
Und, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet. Und, aber sonst alles in einem. Ein gutes Match. Ich glaube, da kommt noch was. Aber bevor wir über Gresham gegen Alexander in der Zukunft sprechen.
Ja, doch, ich würde das, bevor wir auf das Aftermath zusammenkommen, würde ich darüber vielleicht ganz kurz sprechen.
Ja.
Weil ich möchte das Match nochmal auf einer großen Bühne sehen.
Ja, voll gerne.
Unbedingt.
Wo sie sich dann garantiert nicht mehr zurückhalten. Bei einem Pay-Per-View oder ja, bei einem Pay-Per-View von Ring of Honor, bei einem Pay-Per-View von Impact.
Ja, voll gerne.
Meinetwegen auch auf neutralem Boden bei AEW im Opener von Revolution.
Let's go, die ultimative Forbidden Door. Impact Wrestler gegen Jonathan Gresham bei AEW um den Ring of Honor Title. Let's go.
Im Opener wird Match des Abends. Tschüss.
Let's fans, Motherfucker.
Das, also gerne nochmal. Es sind beides fantastische Wrestler. Ich mag beide ja auch unfassbar gerne. Ich liebe Josh Alexander. Und
wie gesagt, bei ihm war das bei mir eine Entwicklung. Entschuldigung.
Ja, nicht schlimm. Ja, klar, eine Entwicklung ist ja auch dann halt ein krasser Schritt von jemandem, der halt fast nur reiner Tag Team Wrestler mehr oder weniger war. Oder bekannt dafür war. Und dann den Switch halt zum Singles Wrestler. Aber, also, Josh Alexander ist halt der Wrestler bei Impact im Moment für mich, finde ich.
Ja. Der steht aber alles. Sein. Der Moment, wenn er dieses Jahr den Titel gewinnt, das wird halt so gut.
Ja.
Ja, vor allem, wenn du nicht dieses schwebende
Contract-Ding
hast.
Ja.
Oder wenn es vielleicht sogar da ist und er dann einfach den Titel verteidigt. So. Wäre auch geil. Du hast so ein 30 Minuten Main-Event gegen Moose geworkt und dann kommt nochmal irgendein Gegner, mit dem du vielleicht schon eine Feder hast und musst dann nochmal 15, 20 Minuten rein.
Dann kommt nochmal Brian Myers.
Gott.
The most professional.
Professional, ja. So, ihr habt das Aftermatch schon gerade angesprochen. Dieter, dann erzähl doch mal, was nach dem Match passiert ist, bitte.
Ja, Bandido kam raus mit seinem RH-Titel. Beide wollten sich die Hand geben und dann ertönte eine Theme. Und die waren so, what, was ist das? Und dann kam Santana raus. Und ja, der Santana von Proud and Powerful, der Ortiz und Santana und Ortiz Santana.
Ja, ich war auch erst so Moment mal, hey, die Musik, die kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Kennst du irgendwie? Und dann so, yo, Santana ist da, cool.
Genau, und er kam raus, hat gesagt, ey Gresham, geiles Ding hier, was du hier so in Atlanta machst, Respekt und cool, dass in Atlanta wieder was geht. Ja, dann hat er gesagt, ey, du bist einer der Besten. Ich möchte bitte gegen einer der Besten wresteln. Und er hat dann gesagt so, du bist der Ring of Honor Champion, hat auch Bandido einfach komplett ignoriert.
Ja, ja, das war so schön, wie das kleine Kind, mit dem keiner spielen will, so der kleine Bruder, der, wo die Eltern einen forcen, ja, hier, der darf auch dabei sein, wenn ein Kumpel vorbeikommt. Und er da einfach ignoriert wird.
Ja, und er steht da in der anderen Ringecke und ist so, und jetzt? Ja. Auf jeden Fall.
Wir wollten halt zwei Matches gleichzeitig so ein bisschen aufbauen.
Ja, genau. Und bei der zweiten Terminus-Show am 24. Februar ist ein Freitag oder ein Donnerstag. Und ist nämlich ein Tag nach meinem Geburtstag, da weiß ich das. ist ein Donnerstag, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das die 24. wird.
Ja, so habe ich es zumindest auch verstanden.
Und
habe dann auch quasi so in dem einen Satz dann gedroppt, dass es halt dann eine zweite Show geben wird im Februar.
Genau.
Ist, by the way, auch schon bei Catchmatch als mit dem 24.2. Genau. gescheduled.
Shane Strickland ist für die Show announced.
Mega nice.
Und
ich freue mich auf das Match, weil ich gespannt bin auf Santana in dem Pure Rules.
Generell bin ich mega gespannt, wie Santana sich dann in einem Singles-Match schlägt, weil den kennst du ja dann auch eher aus dem Tag-Team halt mit LAX, EOA, FBO, Proud and Powerful, you name it. Gut, war jetzt alles das gleiche Team, nur mit anderen Namen, aber ne, den kennst du halt als Tag-Team-Wrestler und also ich kann mich jetzt an keinen Singles-Match von dem erinnern, wenn ich ehrlich bin.
Nö.
Auch jetzt bei AEW oder so nicht, keine Ahnung. Bestimmt gab es irgendwann mal eins vielleicht, aber gerade auch auf so einer großen Bühne, dann in einem großen, wichtigen Singles-Match, dann auch gegen jemanden wie Gresham, da bin ich mal mega gespannt drauf, wie der sich schlägt. Und kann man ein bisschen überraschen, dass halt Santana da rauskommt, aber warum nicht?
Ne, finde ich cool, mal nicht den ganzen, böse gesagt, den gleichen 10 Indie-Dudes da die Bühne geben, sondern auch mal anderen Leuten zu sagen, hey, willst du mal Single was machen?
Ja, natürlich, genau.
So von so einem Santana ist es jetzt ehrlich gesagt nicht, also nicht zugetrotzt, das falsche Wort, aber ich hätte nicht mit ihm auf dieser Bühne gerechnet. So.
Ich auch nicht, kam, wie gesagt, ein bisschen überraschend, aber für ihn ist das ja einfach nur eine Win-Win-Situation. Der kann im Singles-Match, der darf um den Ring of Honor World-Title antreten und hat halt die Chance, sich im Singles-Match zu beweisen. Also, ja, optimal.
Komplett.
Und ganz ehrlich, er kann uns nur überraschen.
Ja.
So, weil das ist halt nicht wie mit Josh Alexander, wo du halt mit einer Erwartung rangehst, sondern mit diesem Gedanken so, ja, mal gucken, was passiert.
Genau. Nicht? Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf. Bin auch gespannt, was sie für die zweite Show dann so auspacken. Du hast ja schon gesagt, Shane Strickland ist am Start. Mega nice. Und ich würde aber sagen, das war's mit Terminus. Alle Straßen haben jetzt ein Ende.
Oh. Sie haben zu ihrem Ziel geführt. Mal gucken, ob das auch zielführend
Recht.
Ist.
Mhm. Und wir werden bestimmt nochmal über die zweite Show oder so sprechen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Show zu gucken.
Ja.
Es war da auf jeden Fall nicht abgeschreckt.
Genau. Also. Ist halt die Frage, wie das auf Dauer funktioniert mit so einem Special Rule Set, aber Gott, es ist ja nicht jedes Match Pure Rules, also sollte das auch alles vertretbar sein, denke ich. Und
Wenn sie es schaffen, genug Abwechslung auf der Karte zu schaffen, weil wie hat Gresham gesagt, Styles make Fights.
Korrekt. Das ist doch ein sehr schönes abschließendes Wort dafür. Ich bedanke mich wie immer für alle, die zugehört haben. Wünsche euch noch alles Gute weiterhin und wir sehen uns beim nächsten Mal hier im Catch Club.
Tschüss.
Haut rein. Tschüss. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.